Ich lade euch schon mal ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas Evangelium, Kapitel 13. Lukas 13. Ich muss meine Technik noch zum Laufen kriegen, dann bin ich. Das ist Lukas 13 und es geht um den Vers 29 eigentlich. Aber ich lese gerne mit euch die Verse 28 bis 30. Lukas 13, 28 bis 30. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, sagt Jesus, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir reden über High Five, wir reden über unsere Werte, die wir als Gemeinde formuliert haben, erkannt haben, gemerkt haben, ja, das ist das, wo unser Herz eigentlich schon lange schlägt. Da sind wir jetzt schon einige Wochen dabei. Ihr könnt gerne nochmal auf unsere Podcast-Seite gehen und auch die bisherigen Predigten nachhören. Ich verlinke die ja auch in unserem Newsletter immer. Wir sind bei Wert Nummer 4. Wir sind Brückenbauer. Und da haben wir diesen Vers Lukas 13, 29 drüber gesetzt. Wir sind Brückenbauer. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir haben formuliert, Jesus Christus hat uns als vielfältige Menschen zusammengebracht. Darum wollen wir uns immer neu in Menschen investieren, die anders sind als wir. Ich sage kurz was zu dem Zusammenhang hier von dem Vers, dass euch das nicht verstört die ganze Zeit, dass ihr darüber nachdenkt, wer wird da hinausgestoßen. Ganz kurz gesagt spricht Jesus zu Menschen, die sich was drauf einbilden, dass sie ja schon immer dazu gehört haben. Aber wo die Glaubensbeziehung zu Gott, die Glaubensbeziehung auch zu Jesus nicht da ist oder weggebrochen ist. Und Jesus ist dabei, sagt er, das war immer wieder eine Auseinandersetzung mit den Frommen in seiner Zeit. Ich rufe Menschen dazu, ich hole Menschen dazu, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen, hat man über Jesus gesagt. Später haben dann Christen ein Lied draus gemacht. Ursprünglich war das nicht als Kompliment gemeint, sondern als Vorwurf. Was ist da los? Warum lässt er sich auf solche Leute ein? Und deshalb hier dieses Wort. Ja, ihr werdet vielleicht, also ihr Frommen, die ihr mich dafür kritisiert, dass ich andere dazu bringe. Ihr landet in einer Zuschauerrolle. Und ich bereite ein großes Festmahl vor mit den Vätern, mit Abraham, Isaak und Jakob, aber mit Menschen aus allen Himmelsrichtungen, die mit mir zusammen feiern dürfen. Und ich glaube, diese Festtafel, von der Jesus spricht, ist eigentlich die Gemeinde Jesu. Deshalb haben wir diesen Vers über diesen Wert gesetzt. Wenn wir über dieses Thema reden, dann geht es um die Frage nach der Identität, um die Frage, wer bin ich eigentlich? Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Gab es mal ein Buch. Wie klären wir das, was meine Identität ist? Wie definiere ich, wer ich bin? Ganz oft in unserer Gesellschaft passiert, oder in jeder menschlichen Gesellschaft passiert das über die Frage, zu welcher Gruppe gehöre ich? Ja, was sagen die anderen, wer ich bin? Wo kann ich mitmachen? Und dann vor allem in der Abgrenzung, wer bin ich nicht? Ich bin nicht einer von denen. Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe eine Stellenanzeige gesehen von der Gemeinde. Wir suchen einen Pastor, der nicht charismatisch ist, der nicht für Frauenordination ist, der nicht, ich weiß nicht, waren noch zwei, drei andere Punkte, was er alles nicht sein sollte. Und ich habe mich gefragt, okay, was soll der denn? was soll der denn sein? Aber es ist leicht, sich über Abgrenzung zu definieren. Klassisch, ja, jetzt sind hier ein paar Studenten von der evangelischen Hochschule zu Gast. Dann führen wir Gespräche und dann ist oft die Frage, die man gerne stellt, was ist denn bei euch anders als bei den anderen? Worin unterscheidet ihr euch von den anderen? Ich verstehe ja den Sinn dieser Frage. Ich antworte dann gerne, also das meiste haben wir eigentlich gemeinsam mit anderen christlichen Gemeinden, weil wir den gleichen Christus haben und so. Aber ja, natürlich will man wissen, ja okay, aber was ist denn jetzt hier nochmal das Spezielle oder so? Und vielleicht kriegt ihr schon eine Idee, wenn ihr euch hier umguckt. Also das können wir gerne nachher noch reden im Bistro. Aber häufig wird es auch so gebracht in eine Positionierung, wir gegen die. Also ich definiere mich in der Abgrenzung, na, wir sind eben nicht diese. Und das funktioniert, ob man sich selber als Mehrheit versteht oder ob man sich als Minderheit versteht. Also wir können das sehen in unseren westlichen Gesellschaften vor allem, dass wir immer mehr fragmentieren, reden viele Leute drüber in viele kleine Gruppenidentitäten oder Subkulturen. Und jede dieser Gruppen hat das Gefühl, die anderen sind alle gegen uns. Oder ich kann das auch als mehr, ich kann sagen, ich bin Teil des großen Ganzen. Ich stehe hier für das Volk, für die Volksgemeinschaft. Und dann gibt es die, die da nicht dazugehören und die wir gerne ausgrenzen wollen. Damit kann man Wahlen gewinnen. Also das funktioniert. Ne? Und das war eben auch diese Haltung hier, Lukas 13. Also wir sind Gottes Volk und die anderen schon mal nicht. Und was Jesus jetzt mit denen anfangen will, das ist irgendwie rätselhaft. Und Jesus sagt, ich habe eine Überraschung für euch. Und entscheidend ist eben, wenn wir zu Jesus gehören, ich habe jetzt ein bisschen gesellschaftlich, da werde ich jetzt nicht weiter reingehen, jetzt predige ich da wieder über Politik, keine Sorge, oder schade, oder wie auch immer, wie ihr seht. Die Frage ist, wenn wir Christen sind, wie sieht Christus mich? Das ist, wenn du dich als Christ verstehst, die entscheidende Antwort für die Frage nach deiner Identität ist, was sagt Christus über mich? Und ich habe das manchmal schon gesagt, wenn du dich als Christ verstehst und dann sagst, aber eigentlich stelle ich meine Identität als Mann oder als Deutscher oder als irgendwas anderes über meine Identität in Christus, dann musst du Buße tun. Dann hast du eine Autorität, die höher ist, die dich definiert als Christus selbst. Ich sage, da ist ein Problem. Die entscheidende Frage, ja, wir haben dieses wunderbare Lied, Who do you say I am? Wer sagst du, dass ich bin? Das fragen viele eben ihre Mitmenschen die ganze Zeit. Ja, was sagen die anderen in meiner Klasse, wer ich bin? Aber entscheidend ist, was sagt Jesus, wer ich bin? Und das definiert mich. Die Identität in Christus übersteigt alle anderen Kategorien. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das Erste, was wir sagen müssen, und zwar nicht nur über Christen, du bist im Bilde Gottes geschaffen. 1. Mose Kapitel 1, ganz vorne in der Bibel, da steht nicht, Gott schuf den Christen in seinem Bilde oder den Deutschen oder wie auch immer, sondern jeden einzelnen Menschen. Guckt dich mal um, guckt euch mal um, wer hier noch so ist. Und dann denk über diesen Satz nach, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Da merkt ihr, da ist schon eine gewisse Bandbreite drin. Und jetzt denk mal über Leute nach, die dich diese Woche richtig genervt haben. Falls das der Fall ist. Also Gott schuf den Menschen, auch jeden einzelnen Menschen, auch diese Menschen in seinem Bilde. Die Bibel ist sehr explizit, dass diese Gottes-Ebenbildlichkeit, das ist so ein typisch deutsches Wort, ne? Noch ein paar Silben dran, diese Gottes-Ebenbildlichkeit, die geht nicht verloren, wenn wir sündigen oder als Adam und Eva gesündigt haben. Da sagt Gott nicht so, das war's jetzt mit in meinem Bilde. Dieses Bild ist beschädigt. Ja, du hast vielleicht einen Sprung in der Schüssel, wollte ich gerade sagen. Also es gibt so Spiegelbilder, die sind verzerrt, die sind verbeult. Ja, oder du guckst in irgendeine verbeultes Blech rein, da siehst du dich, aber irgendwie ist deine Nase anders als sonst. Also so ist das, wie wir Gottes Wesen widerspiegeln, ist sicher verzerrt durch die Sünde, aber es ist nicht verloren durch die Sünde. Ich kann euch das beweisen, ihr könnt in 1. Mose 9 gehen, nach der Sintflut, also hat Gott wirklich keine Illusionen über den menschlichen Zustand und sagt, dass Menschenblut nicht vergossen werden soll, also Mord ist verboten, denn der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Der Mensch, der sündige Mensch, der abgefallene Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und die Technik ist auch nicht mein Freund irgendwie. Macht das wieder zu. So. Also, jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und dann, wenn du zu Jesus gehörst, geht es noch weiter, geht es noch tiefer. Was kann man über dich aussagen? Was kannst du, sogar ist ja auch die Frage, was bin ich wert? Dann darf ich dir sagen, du bist das Blut von Jesus wert. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Also in der Marktwirtschaft habe ich verstanden, ich bin kein BWLer, aber dass also der Wert einer Sache sich daran bemisst, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Wundert man sich manchmal, ne, für was die Leute Geld ausgeben, aber so, dann hat das eben den Wert, auf den Marktwert. Ja? Und der Marktwert bei Jesus ist Jesus selbst für dich. Für den, der da neben dir sitzt. Du kannst dich jetzt nochmal umgucken. Für die anderen auch. Und nochmal an die Leute denken, die dich genervt haben. Du dachtest, du bist jetzt endlich los. Ja, und jetzt erinnere ich dich neulich an die. Oder die Leute, die du genervt hast. Das kann ja auch möglich gewesen sein. Vielleicht. Jeder dieser Menschen, die Jesus angenommen haben, denen gilt das. Und denen, die das nicht angenommen haben, die Jesus nicht kennen, gilt es auch. Denn seine Rettung ist für sie bereit. Jesus sagt ja nicht, ihr seid hier die Elite, die in die Ansgar kommt, denn für euch bin ich gestorben und für die anderen Nasen nicht. Also, es schäme mich, was sowas sagen zu müssen, ne? Aber es ist euch, glaube ich, klar. Und vielleicht manchmal brauchen wir trotzdem die Erinnerung. Jeder dieser Menschen sagt, Gott ist das Blut meines Sohnes wert. Friedrich von Bodelschwingh, Gründer der Bethelschen Anstalten, hat gesagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Also ob Christ oder Muslim, ob mit einer Behinderung oder nicht, ob Flüchtling oder AfDler, ob Trump oder Olaf Scholz, wir kommen als Menschen hier und da an unsere Grenzen. Gottes Liebe ist grenzenlos. Ob jeder Mensch diese Liebe annimmt, ob jeder Mensch sein Leben nach dieser Liebe ausrichtet, ist dann eine andere Frage. Aber wir sprechen von Identität, wir sprechen von Wert. Das gilt für jeden Menschen. Und deswegen sagt Paulus, Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, nicht weil das für ein soziales Miteinander unverzichtbar ist, das ist es, aber er begründet es nicht praktisch, sondern theologisch. Nehmt einander an, wie, man könnte auch sagen, weil Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also, wenn Christus ja grundsätzlich Ja sagt zu deinem Mitmenschen, nicht zu allem, was er tut. So, das ist eine andere Diskussion, nochmal. Aber wenn Gott grundsätzlich ein Ja ausspricht über dem Leben deines Mitmenschen, wer bist du, wer bin ich, da ein Nein oder ein Vielleicht draus zu machen? Das ist eigentlich, ich bin heute ein bisschen schärfer, vielleicht vom Wochenspruch her, das ist Gotteslästerung. Da stelle ich mich über Gottes Urteil und sage, ja, Gott, der hat Ja gesagt zu dem, aber der hat ja nicht so hohe Maßstäbe wie ich. Also, ja, merkst du selber, ne? Das haut nicht hin. Also, Das Grundlegendste habe ich gesagt, wenn du es jetzt eilig hast, kannst du jetzt gehen, wenn du das mitnimmst und das behältst. Aber wir wollen darüber sprechen, was heißt das für uns als Gemeinde? Wir sind Brückenbauer, haben wir formuliert. Also, was folgt daraus? Ich nenne den nächsten Punkt eins, aber nicht identisch. Ich war neulich in einem Online-Treffen, da ging es um Vorbereitung für eine christliche Konferenz. Welche tut nichts zur Sache? Da wurde das Programm vorgestellt und die Referenten. Und eine Person, die in diesem im Vorbereitungskreis war, fragte nochmal nach. Eine weibliche Person fiel aus, dass das praktisch nur Männer waren. Bei christlichen Konferenzen ist das ja manchmal so. Und fragte, gab es eigentlich keine kompetenten Frauen, die man auch noch hätte fragen können? Und der männliche Mensch aus dem Vorbereitungskreis sagte dann, ja, das war jetzt gar nicht so das Thema, da haben wir gar nicht so nach geguckt, wir sind da einfach nur nach Kompetenz gegangen. Ich glaube dem, dass er da keine bösen Absichten gehegt hat, aber es ist schon erstaunlich, dass oft, wenn Leute das so sagen, die sie dann aussuchen, alle so aussehen wie sie selber. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Ich werde es gar nicht jetzt im Detail diskutieren. Nur mal so eine Beobachtung. Oder ganz andere Situation. Da ist ein Bruder oder eine Schwester, die erzählt von ihren Erfahrungen mit Rassismus. Und manchmal gibt es dann den Pushback innerhalb der Gemeinde. Warum erzählst du davon? Das trennt uns doch. Wir sind doch alle eins. Ist doch egal, ob du schwarz oder weiß bist. Wir sind doch alle bei Jesus. Und das ist alles richtig, was der da sagt, im Prinzip. Aber er nimmt sozusagen der anderen Person das Recht, jetzt über ihre Erfahrungen zu erzählen. Und du merkst, okay, da ist irgendwas schräg. Und wir müssen sehen, ja, wir, die wir zu Christus gehören, wir sind eins in Christus. Und, ich habe hier aber stehen, aber ich sage mal und, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen. Wie wir unser Leben erfahren, wie wir Begegnungen erfahren. Und das hat oft damit zu tun, nochmal mit diesen anderen Gruppenidentitäten, die eben auch da sind. Also ob ich alt bin oder jung, ob ich sehen kann oder nicht, ob ich gehen kann oder nicht, da werde ich mein Leben unterschiedlich erleben. Wir wollen auf Gottes Wort aufbauen. Und da gibt es zwei grundsätzliche Aussagen oder Beschreibungen zu dieser Frage. Die erste ist und das wissen einige schon vielleicht auswendig, wenn ich den Vers sage, Galater 3, Vers 28. Hier sagt Paulus, also vorher ihr, Vers 27, ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Paulus nennt nicht zufällig die größten Trennungslinien, die es damals gab. Jüdisch, nicht jüdisch, jetzt im heilsgeschichtlichen Setting gedacht, Mann, Frau, natürlich durch alle Jahrhunderte, Jahrtausende, Sklave frei im Römischen Reich, 20-30% der Bevölkerung waren Sklaven, in den Gemeinden wahrscheinlich viel höherer Anteil. Und Paulus sagt, das ist alles überwunden, ihr seid allesamt einer in Christus, ihr seid eins. Und jetzt möchte ich daneben eine prophetische Schau stellen in dem Buch der Offenbarung, Offenbarung 7. Einer der großen Motivationstexte für unseren Auftrag, für Mission auch, aber hat uns auch hierzu was zu sagen. Offenbarung 7 ab Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Also ich kriege feuchte Augen, wenn ich diesen Text lese, von dieser großen Schar, die Jesus anbeten wird. Und wie gesagt, das ist eine Riesenmotivation, dass wir unsere Hoffnungsfreunde wahrnehmen, dass wir Menschen einladen, dass wir Liebe von Jesus weitergeben. Aber es ist auch faszinierend, wie Johannes das beschreibt. Er sieht nicht einfach nur eine uniforme Schar in weißen Kleidern, fertig. Und alle Unterschiede sind aufgehoben. Sondern er kann erkennen, dass die aus verschiedenen Nationen, Völkern, Stämmen, Sprachen, ich weiß nicht, ob die rufen wahrscheinlich auch in verschiedenen Sprachen, die reden nicht alle Englisch oder Latein oder Altgriechisch oder Deutsch, Gott bewahre, haben eine Ewigkeit Zeit zu lernen, trotzdem, sagen ja manche Finnisch, ne, weil man da so viel Zeit hat dann zum Lernen. Also die Leute, die sind eins in der Anbetung. Sie sind alle gereinigt. Das ist das Symbol, dieses weiße Kleid. Aber sie sind erkennbar unterschiedlich. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ich finde das großartig. Versteht ihr das Bild, was hier gezeichnet wird? Also das Schlagwort wäre Einheit in Vielfalt. Aber ich finde das sehr, sehr sprechend hier. Die trennenden Unterschiede sind überwunden in Christus. Halleluja. Dass da kein menschlicher Unterschied darf uns mehr voneinander trennen, wenn wir gemeinsam zu Christus gehören. So, ja, aber mit dem rede ich nicht, weil er XY ist. Nee, das darf keine Rolle mehr spielen. Und in der Geschichte war es oft anders. Also wir haben das oft nicht so vor Augen, ja, aber es ist nicht so lange her. Die trennenden Unterschiede sind überwunden, aber die Unterschiedlichkeit ist nicht aufgelöst. Und das ist, glaube ich, was kostbar ist, auf verschiedene Weisen. Also, was folgt daraus? Ich will ein paar Linien ziehen. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört, es stimmt immer noch, Jesus hat eine Braut. Ja, die Gemeinde wird als Braut beschrieben, Braut Christi, Jesus hat eine Braut. Er hat keinen Harem. Jesus hat eine Braut, keinen Harem. Er hat nicht viele verschiedene Bräute. Eine deutsche und eine iranische Braut. Oder eine schwarze und eine weiße Braut. Eine Familiengemeinde und eine Single-Gemeinde. Ein Leib Christi in Verfolgung und ein Leib Christi auf Urlaub. Nein, wir sind eins. Wir sind eine Gemeinde, eine Braut, ein Leib. Nimm das Bild, was du haben willst. Aber die unterschiedlichen Teile des Leibes haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und die bringen sie mit. Und wenn wir, wie Paulus sagt, Römer 15, einander annehmen, dann werden wir einander auch ernst nehmen mit unseren Erfahrungen. Und nicht sagen, komm, red nicht mehr davon. Ja, du hast Verfolgung erlebt, aber komm, jetzt wollen wir hier eine gute Zeit haben. Verdirb uns nicht die Laune. Nein. Dann frage ich, wo hast du Schmerz? Und wie brauchst du mich an deiner Seite? Paulus sagt, wenn ein Glied leidet am Leib, dann leiden die anderen mit. Und sagen nicht, verdirb uns nicht die Party. Ja, und das kann eben sein, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Und ich weiß, für einige war das schwer zu hören. Dass wir wahrnehmen, was in dem verfolgten Teil der Gemeinde Jesu passiert. 365 Millionen Christinnen und Christen. 365 Millionen Christinnen und Christen, die Diskriminierung, Verfolgung leiden. Da meine ich nicht, dass jemand irgendwo einen Kommentar schreibt über uns, der nicht so nett ist, sondern tatsächliche Diskriminierung und Verfolgung. Und da gehören Erfahrungen wie andere Formen von Diskriminierung. Aufgrund von Rassismus oder aufgrund von einer Behinderung oder das Mann-Frau-Thema. Diese Erfahrungen gehören damit rein. So wie ganz persönliche Erfahrungen. Ich bin krank und ich leide und ich fühle mich einsam. Als Leib sind wir gefragt, das wahrzunehmen. Den anderen, die andere wahrzunehmen. Das heißt nicht, manche hören jetzt mit so einem ganz großen Appellohr, das heißt nicht, dass du das alles lösen musst. Aber das heißt, dass wir als Gemeinde hier vor Ort, als Lokalgemeinde, aber auch als größere Gemeinde, ja, was ist in der Gemeinde Jesu in Stadtallendorf los? Ja, da sind Leute, die eine Wahnsinnsarbeit machen, aber unterfinanziert sind. Kann ich sagen, ja, Stadtallendorf ist hinter den Bergen da, das interessiert uns nicht. Sondern wir sind eins und wir nehmen wahr, wo der Leib schmerzt. Da sind wir gefragt. Und das ist ein Segen, dass wir eben nicht individualistisch glauben und sagen, ich habe meinen Glauben, ich habe meine Bibel-App, ich habe YouTube, was brauche ich noch andere Leute? Nein, wir sind hier verbunden. Wie gut ist das? Und ich glaube, manchmal läuft das richtig gut. Die Leute wissen, sagen, wir bezeugen, ja, ich habe mich hier getragen gefühlt. Und manchmal fallen uns auch noch Leute durch die Maschen. Und es tut mir von Herzen leid, wenn du sagst, ja, der kann ja gut reden da vorne. Ich erlebe es ganz anders. Wir wollen da drin besser werden. Das hinzuhören und nicht gleich Lösungen vorzuschlagen, das können Männer besonders gut, glaube ich, aber das können wir auch alle ganz gut sagen, ja, mach doch einfach so und so. Nee, einfach erstmal diesen Schmerz auch auszuhalten. Sagen, okay, ich bin da. Ich habe jetzt auch keine Lösung für dich, aber ich höre dich und ich bete mit dir. Und ich fange nicht nächste Woche wieder von vorne an und frage, na, wie geht's dir so? Weil ich noch weiß, was bei dir los ist. Da können wir ein Segen sein füreinander und für andere. Aber dann ist da auch die andere Seite. Der andere kommt mit seinen Erfahrungen und ich darf sagen, okay, was hast du da für eine Stärke? Was darf ich von dir lernen? Der andere kommt nicht immer nur als Hilfsbedürftiger und ich muss schon wieder was machen, sondern ich darf lernen von anderen. Ich war ja neulich in Korea auf dem Lausanner Kongress und es war so bewegend für mich. Da waren nicht die großen Namen, die auf so christlichen Konferenzen halt auftauchen. Die waren dann auch irgendwie als Teilnehmer zum Teil da. Oder Rick Warren war da, der durfte auch mal 10 Minuten was sagen. Aber das war so eher unter ferner Liefen. Und ich dachte, hier sind lauter Generälinnen, Generäle Gottes aus dem Südsudan und aus Malaysia und aus Myanmar. Und die viele von uns nie kennenlernen werden, aber die uns viel zu sagen haben. Da waren 2 iranische Geschwister, die geteilt haben von ihrer Geschichte. Mit einer Freude. Der eine war 5 Jahre im Gefängnis und war der fröhlichste Redner auf der ganzen Konferenz. Oder ein chinesischer Leiter, der davon erzählt hat, dass die chinesischen Hauskirchen 2015 gesagt haben, bis 2030 wollen wir 30.000 Missionare ins Ausland von China aus aussenden. Mitten in der Verfolgung, die sie erleben. Ich denke, okay, ich glaube, ich habe da was zu lernen. Ich glaube, wir Christen hier in Deutschland haben da was zu lernen. Und das gilt auch auf der lokalen Ebene. Der andere hat eben schon Erfahrungen, die du vielleicht noch nicht gemacht hast. Oder der andere ist jünger, hat neue Ideen, die du nicht mehr hast. Lass uns da zusammenkommen, gemeinsam auf dem Weg sein. Nicht jeder in seiner Ecke. Also sowohl diese Dimension von Solidarität, will ich es mal nennen, im Schmerz, als auch die andere, das Lernen voneinander, die gehen beide verloren, sowohl wenn ich alles zusammenrühre und eine Soße draus mache, und wir reden gar nicht mehr über die Unterschiedlichkeiten, aber die geht auch verloren, natürlich, wenn jeder nur in seinem Bereich ist und wir lauter Zielgruppengemeinden haben, wo immer nur alle genauso aussehen wie ich, wie langweilig. Nein, Gott hat so viel mehr. Er hat uns berufen, Brückenbauer zu sein. Das ist ja das, was wir hier drüber geschrieben haben. Das ist eine der Sachen, die wir am häufigsten hören. Wenn Leute neu in die Gemeinde kommen, dann frage ich, okay, wie war das für dich? Und so sagen, oh, das fand ich stark. Die Leute sind hier so unterschiedlich. Ich habe den Eindruck, hier kommen die unterschiedlichsten Leute und die finden hier ihren Platz. Auch manchmal die in anderen Gemeinden schon probiert haben und da nicht reingekommen sind. Und mich freut das immer, wenn ich das höre. Ich erlebe das auch. Das ist wirklich auch ein Herzensanliegen von uns. Aber das ist mir zu wenig. Also die Kirche ist ja groß, da finden noch ganz andere Leute ihren Platz. Aber die finden ihren Platz auch beim Ahrens oder im Kino. Gehen auch ganz unterschiedliche Leute hin. Manchmal sogar in gleichen Filmen. Ja, also versteht ihr, dass das nur die Kundschaft divers ist, das ist nur der Anfang. Jeder bleibt in seiner Ecke, freut sich vielleicht immerhin, dass die anderen auch da sind. Der Normalfall ist ja, ich komme irgendwo hin, ich suche Leute, die so ähnlich sind wie ich, die so ticken wie ich. Das macht es einfacher miteinander. Und das ist auch kostbar, dass das möglich ist in Gemeinde. Als wir gegründet haben vor über 20 Jahren, da waren wir auch schon sehr unterschiedlich, aber insgesamt nur 10 Leute. Und da war die Chance sehr gering, jemanden zu finden, der so ähnlich ist wie du. Aber das ist gut, wenn Leute sich über ähnliche Situationen auch austauschen können. Ja, wie gehst du damit um als Christ, dass du jetzt bald in Rente gehst oder dass du das erste Mal arbeiten gehst oder dass du kleine Kinder hast und das Gefühl hast, du hast vorher so schön stille Zeit und jetzt ist gar nichts mehr still. Punkt, ja, dass du in diesem, wir sind beide Lehrer oder Lehrerinnen, wie gehst du damit um mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen? Das ist kostbar, wenn wir darüber austauschen können und voneinander lernen. Und uns ist wichtig, dass wir in Gemeinde Raum haben für Beziehungen. Wir hatten letztes Jahr das als Satz formuliert, wir sind Freunde, ganz einfach. Fragt jemand, muss das nicht Geschwister heißen oder irgendwie? Sagt, ja, auch, aber uns geht es um diese ganz einfache menschliche Ebene. Wir verbringen Zeit miteinander. Wir unterstützen einander. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir sagen auch in Teamtreffen zum Beispiel, wir haben ja so ein paar praktische Schritte formuliert. Kannst du mal noch einen weitergehen? Ja, hier der zweite Punkt. In unseren Diensten nehmen wir uns Zeit, neben der Arbeit Beziehungen zu entwickeln. Wir wollen nicht nur funktionieren und unseren Job machen, sondern wollen in Beziehungen miteinander wachsen. Das ist kostbar. Und natürlich ist man dann schnell bei Leuten, die eben in einer ähnlichen Situation sind. Aber lass uns darüber hinausgehen. Schau dich nochmal um. Ja, da sind viele, die ganz anders sind als du, schon von der Nasenspitze her. Wenn du dann nachfragst, merkst du, okay, das geht noch viel weiter. Aber verschiedene Altersgruppen, Glaubensgeschichten, Herkunft, soziale Situation, Bildungserfahrung etc. Und ich glaube, das ist ein Schatz für dich. Und ich glaube, du kannst ein Schatz sein für die anderen. Lass uns teilen, okay? Wir haben formuliert, wir bauen Beziehungen auf zu Menschen, die anders sind als wir. Also, dass wir hier, müssen wir nochmal dran, wir ist nicht gemeint, wir als Gemeinde und dann gibt es die, die anders sind, sondern unter uns. Die anders sind als ich. Ja, ich will bewusst auf Leute zugehen, die nicht in meiner Spur unterwegs sind. Und das habe ich mal eine praktische Herausforderung für dich. Und dann gehen wir gleich hier weiter im Gottesdienst. Es ist schön, wenn du im Bistro mit den Leuten aus deinem Hauskreis oder deinem Team oder von deiner Schule sitzt. Das ist auch cool. Und manchmal braucht man das einfach. Aber ich will dich einladen, mal den Raum zu scannen und zu gucken, wer ist denn da noch? Wer sitzt da alleine? Gibt es auch manchmal. Wen kenne ich überhaupt nicht? Und dann geh doch einfach mal hin. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich gar nicht. Frag nicht, bist du das erste Mal da? Vielleicht ist er schon länger da als du. Ist ein bisschen komisch. Aber einfach, hey, ich glaube, wir haben noch gar nicht mal geredet oder ich habe es vergessen. Erzähl doch mal, wer bist du denn? Und dann kannst du einfach, manchmal ist das ein bisschen... Manche sind ein bisschen schüchtern, ich brauche manchmal auch ein bisschen, je nachdem. Aber dann frag mal nach, was hast du Gutes erlebt diese Woche oder sowas? Oder auch gehst gleich tief rein. Was ist denn deine Geschichte mit Jesus? Erzähl doch mal. Oder so. Leute erzählen meistens gerne über sich. Fang mal an, Leute kennenzulernen. Ich finde das sehr kostbar. Manche machen das beim Spülen, ist auch sehr empfehlenswert übrigens. Kann man gut ins Gespräch kommen. Aber das ist ja nicht für alle Platz leider in der Küche. Deshalb macht das ruhig auch im Bistro. Also manche sind da schon richtig gut dabei. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Nach der Gemeindefreizeit, ich war ja nicht dabei, aber dann kam ich wieder und sah im Bistro oder hier im Gottesdienst Leute miteinander reden. Die hatte ich vorher noch nie miteinander reden sehen. Dachte ich, cool, da ist irgendwas passiert. So, aber wir können das noch weiter steigern. Also ich finde das richtig gut. Wir wollen ein Ort sein als Gemeinde, erleben, ich werde hier gesehen. Ich komme hier vor. Ich husche hier nicht. Natürlich, wenn du schnell rausrennst hinterher und so, dann kannst du das auch vermeiden. Aber hier sind Leute, die wollen mit offenen Augen rumgehen, die wollen mich sehen. Übrigens, da gehört auch der Respekt dazu, wenn der andere sagt, ich will gerade mit niemandem reden, ich will nicht umarmt werden oder so. Das respektieren wir auch, natürlich. Also, ein letztes, ich werde da viel großartige Begegnungen haben, aber manches wird auch seltsam sein oder unverständlich. Warum ist der jetzt so? Warum verhält er sich so? Ich war ganz normal und der ist so komisch. Also Definition für normal ist ja immer so, wie ich bin, ne? Und komisch ist halt, wie die anderen sind. Und deshalb ist Lernbereitschaft wichtig. Dass wir merken, aha, der andere ist anders. Und wir wollen einander kennenlernen. Ich sage nicht, okay, ich bin schon länger hier, deshalb musst du dich halt anpassen. Sondern, ja, ich will mich auch auf den Weg machen zu dir. Deshalb haben wir hier formuliert, wir entwickeln interkulturelle Kompetenzen. Das kann manchmal die Interkultur sein zwischen zwei Generationen oder das kann auch zwischen zwei Teilen der Welt sein. Dass du sagst, okay, ja, ich will lernen, besser zu verstehen, wenn jemand anders ist. Wir wollen da auch Angebote gestalten als Gemeinde, aber es ist erstmal diese Herzenshaltung. Es ist nicht einfach so, wie ich bin, ist halt normal und richtig und alle anderen sind falsch, sondern okay, ich mache mich auf den Weg. Aha, man kann das auch anders angehen. Interessant. Und wir wollen eine positive und wertschätzende Grundhaltung dabei haben. Also hier ist das Reden übereinander formuliert, aber es geht ja erstmal darum, wie ich den anderen sehe. Ich habe das schon häufiger formuliert, ich will dir, wenn ich dein Verhalten nicht verstehe, will ich dir erstmal positive Motive unterstellen. Ich will mit dem Vorurteil handeln. Das war wahrscheinlich, wollte er was Gutes machen. Ich kapiere nicht ganz, was er gemacht hat. Ist ein bisschen komisch, hat vieles durcheinander gebracht, aber der meinte es bestimmt gut. Also ich bin so schnell dabei, sonst ganz schnell das abzuurteilen. Das ist aber komisch. Also wir haben Leute, die kulturell oder von der Prägung sehr unterschiedlich mit dem Thema Zeit und Pünktlichkeit zum Beispiel umgehen. Also ich zum Beispiel. Manche wissen das und haben schon drunter gelitten. Das tut mir sehr wirklich leid. Aber zu sehen, für manche ist Pünktlichkeit, wie sagt man, die Höflichkeit der Könige oder so, oder das ist eben eine Form von Wert, das ist Diebstahl an der Zeit des anderen, wenn du unpünktlich bist, hat mal ein Bruder hier gesagt. Und für jemand anders, der ist so geprägt, dass die Person, der du jetzt mit der du gerade zusammen bist, ist jetzt die wichtigste Person. Und dass du um 17 Uhr mit jemand anders einen Termin hast, ist dann ein bisschen theoretisch. Und es wäre total respektlos, jetzt dieser Person zu sagen, ich muss jetzt weg. Ja? Aber dann landest du natürlich auf 17.20 Uhr am anderen Ende. Und da gibt es unterschiedliche Prägungen. Und wir können darüber diskutieren, was wir besser finden. Oder wir können lernen, aha, der meint es, das ist nicht als Respektlosigkeit mir gegenüber gemünzt. Oder der andere merkt, aha, für den kommt das respektlos an. Dann will ich da auch lernen, mich ein bisschen anzupassen. Und als Gemeinde bauen wir eine Kultur miteinander, wo wir dann vielleicht auf der halben Zeit irgendwo uns einpendeln. Versteht ihr das Prinzip? Ich will sehen, okay, da ist eine positive Absicht. Wir lernen, wie wir darüber reden können, wie wir miteinander weitergehen können. Und wir behandeln einander und auch Leute, die neu reinkommen, mit einem Vertrauensvorschuss. Ja, du machst es auch anderen möglich, dich zu verletzen, wenn du ihnen vertraust. Aber ich glaube, es ist es wert, weil darauf Beziehungen wachsen können. Jesus malt dieses Bild in Lukas 13 von der langen Tafel. Ein großes Festmahl im Reich Gottes. Menschen aus Osten und Westen, aus Norden und aus Süden, die mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen und mit Jesus zusammen vor allem am Tisch sitzen. Was für ein herrliches Bild ist das. Ich glaube, diese Tafel wird immer noch länger, weil Menschen noch zu Jesus dazukommen. Und ich freue mich darauf, das in der Ewigkeit zu leben. Das wird noch viel krasser, als was ich jetzt in Korea erlebt habe. Aber hier sind wir schon dabei, ein bisschen was davon zu erleben. Und ich freue mich, wenn wir da als Brückenbauer miteinander unterwegs sind. Brücken bauen zueinander, aber dann auch Brücken zu denen, die Jesus noch dazu bringt. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Brückenbauer par excellence bist, dass du dich auf den Weg gemacht hast aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns, dass du alles Trennende überwunden hast, dass du den ultimativen Preis bezahlt hast und unseren Wert darin auch gezeigt hast, so wie du uns siehst. Und du hast es uns möglich gemacht, dass wir eins sind mit dir und dass wir auch eins sind mit Menschen, die ganz anders sind als wir und doch zu uns gehören und wir zu ihnen. Danke, dass wir eine Gemeinschaft sind, die das schon ein bisschen abbildet. Und ich bete, dass du uns darin leitest, durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir das auch leben. Und dass du darin Menschen darin Segen erfahren. Amen.